die Anfänge Ihrer Arbeit gehen ja schon eine ganze Weile zurück. Wann hatte das angefangen, dass Sie sich gedacht haben, das Lichtmikroskop, diese Auflösung reicht mir nicht?
Ich habe ja hier in Heidelberg meine Doktorarbeit gemacht, damals im Umkreis von Professor Hunkli und Professor Biele. Und so bin ich zur Konfokalmikroskopie gekommen, das damals eine sehr fortgeschrittene und erfolgreiche Technologie war. Natürlich war das Konfokalmikroskop auch in seiner Trennschärfe, in seiner Auflösung begrenzt. Und ich fand es sehr spannend, sich Gedanken zu machen, ob es nicht möglich wäre, diese Grenze zu durchbrechen. Und irgendwann kam ich zum Schluss, damals als Doktorand, dass es definitiv physikalische Effekte geben muss, also ohne einen direkten Beweis damals noch zu haben, die letztendlich die Beugungsgrenze aushebeln, sodass man am Ende viel, viel schärfere Bilder bekommen kann. Und das war erstmal so eine Intuition, die man aufgrund einer, sag mal, sehr breiten physikalischen Ausbildung bekommen hat, die ich hier in Heidelberg als Student erfahren habe. Und dieser Intuition bin ich nachgegangen und in der Tat gab es, so stellte sich dann später heraus, tatsächlich physikalische Vorgehensweisen, die einem erlauben, viel, viel schärfere Details zu erkennen, als das, was man ja 120 Jahre lang gedacht hat, dass mit einem Lichtmikroskop möglich ist.
Wie ist Ihnen das gelungen? Wie hat es geklappt? Und wie lange hat es gedauert von der Idee oder von dem Wunsch bis zum Blick durch das dann viel schärfere Mikroskop?
Ja, es dauerte schon ein Weilchen. Erstmal wurden kleinere Schritte gemacht. Mit der Entwicklung des sogenannten 4P-Mikroskops wurde erst einmal eine Auflösung entlang der Ausbreitung des Lichtes verschärft. Später, als ich dann aus Heidelberg weggegangen bin, weg musste, um ehrlich zu sein, ist mir dann die Idee oder das Grundprinzip der STET-Mikroskopie klar geworden, bei dem man letztendlich die Beugungsgrenze fundamental aushebelt, indem man Moleküle, wenn Sie so wollen, an- und ausschaltet. Das heißt, an ihrem Zurückwerfen von Licht, mit dem sie beleuchtet werden, hindert. Und das ist ein ganz fundamentales Prinzip, indem ich also dafür sorge, dass nicht alle Objektdetails, die ich mit Licht beleuchte, auch wieder zurückleuchten, dass sie nicht wieder zurückleuchten können. Dadurch schaffe ich es letztendlich, die Trennfähigkeit zu erreichen und viel schärfer der Objektdetails zu gewinnen. Und das ist ein allgemeines Prinzip, das jetzt in verschiedensten Varianten ausgewalzt wird und auch in unterschiedlichsten Formen zum Einsatz kommt.
Wann gab es denn das erste Mikroskop mit 4P und STET-Technologie, das dann tatsächlich die Auflösung so stark vergrößert hat?
Also die ersten Indizien, dass die 4P-Mikroskop funktionieren würde, hatte ich damals als Postdoktorand am EMBL. Wie gesagt, die Idee dazu, vorher hatte ich schon als Student, als Doktorand, damals an der Universität Heidelberg, aber den ersten, sagen wir mal, experimentellen Beweis, der kam am EMBL, aber der war noch sehr krude, der war noch sehr rein physikalisch, der war noch nicht so richtig an ein Bild zu denken. Später in Finnland konnte ich dann zeigen, dass man tatsächlich gute Bilder bekommen kann, aber der tatsächliche Durchbruch, also im Feld, war ohne Frage die Entdeckung dieses, wenn Sie so wollen, Aus-Prinzips oder zwei Zustandsprinzips, der auch der STET-Mikroskopie zugrunde liegt. Weil dadurch wurde klar, dass es möglich ist, prinzipiell eine Auflösung zu erreichen, die auf bis hinunter zur molekularen Skala reicht. Da sind die ersten Belege dafür in Finnland gekommen und dann später in Göttingen.
Jetzt können Sie also viele Strukturen sehr viel genauer sehen, als man das vorher mit der Lichtmikroskopie sehen konnte. Sie arbeiten hier auch am Deutschen Krebsforschungszentrum. Welche Projekte haben Sie denn gemeinsam mit Krebsforschern? Wie könnte denen ein besserer Blick in die lebende Zelle helfen?
Es gibt ein paar sehr interessante Anwendungsbeispiele und Kooperationen. Aber generell glaube ich, dass es wichtig ist, dass eine beugungsunbegrenzte Mikroskopie als Standardwerkzeug jedem Forscher, der sich mit Zellen oder mit Gewebe beschäftigt, zugänglich wird. Dadurch ermöglichen wir den, sagen wir, Medizinern in der Grundlagenforschung oder auch Biologen neue Erkenntnisse zu gewinnen. Also ich sehe das als Art Enabling Tool, mit dem man grundlegende Entdeckungen machen kann. Und und man weiß dann in der Regel nicht, was jetzt der Durchbruch sein wird. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn man die Möglichkeit hat, Dinge zu erkennen, die man vorher nicht erkennen konnte, weil es keinen Zugang dazu gab, werden sicher clevere Leute, aufmerksame Leute auf grundlegende Mechanismen stoßen, die einem dann helfen werden, Krankheiten entweder vorzubeugen oder auch zu bekämpfen. Dazu gehört auch Krebs.
Wie sieht die Zukunft aus? Geht es jetzt noch weiter in die technische Verfeinerung der Methode oder suchen Sie noch neue Anwendungsmöglichkeiten?
Also hier in Heidelberg werden wir uns massiv auf Anwendung konzentrieren, weil natürlich das Umfeld Medizin, Lebenswissenschaften, das Deutsche Krebsforschungszentrum und die vielen anderen Institutionen, die sich hier befinden, natürlich herausragend sind. Und das ist ganz toll für, wenn Sie so wollen, neue Entwicklungen, neue mikroskopische Verfahren, weil Sie ja hier Ihre Sinnhaftigkeit unter Beweis stellen können.
Und in Göttingen wird eher die Technik verfeinert?
In Göttingen arbeiten wir zurzeit mehr an, ich sag's mal, molekularen Grundlagen des Verfahrens. Da geht es vor allen Dingen darum, herauszufinden, gibt es andere molekularen Mechanismen und Übergänge, welche einem erlauben, die Beugungsgrenze auf eine etwas andere Weise zu unterlaufen. Insofern ist das eine ganz tolle Arbeitsteilung. Das heißt, man hat ja die Möglichkeit, sowohl an den Grundlagen zu arbeiten, aber auch die Verfahren in die Anwendung zu führen.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und nochmal herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Dank.